So, guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf bei euch und ich möchte zu Beginn noch mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, danke, dass wir jetzt da gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du da bist und danke, dass du zu uns redest, vor allem auch durch die Bibel. Und ich möchte jetzt einfach bitten, dass unsere Herzen offen sind für das, was du uns sagen möchtest. Amen. Donald J. Trump, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Und man sieht, alleine schon das Bild löst eine Reaktion bei den Menschen aus. Ich denke, bei den verschiedensten Menschen sind es verschiedenste Reaktionen. Aber nun in den letzten Monaten sind wir Zeugen eines bisher unbekannten Phänomens geworden. Und zwar, der Präsident einer Weltmacht benutzt kurze Nachrichten über einen Internetdienst, um seine Meinung und Stellungnahme unverblümt und meiner Meinung nach auch oft unüberlegt, manchmal aber auch ganz gezielt zum Besten zu geben. Es sind kurze Texte, die aber ganz verblüffende Auswirkungen auf die Welt haben. Autobusse gehen davor in die Knie, Richter werden dadurch verunsichert, Politiker applaudieren oder reagieren entsetzt darauf, Freund und Feind des mächtigen Mannes nehmen es mit Kopfschütteln oder sogar mit Zorn zur Kenntnis. Was soll daraus noch werden, fragt man sich. Eines ist auf jeden Fall klar zu erkennen, es sind ja nur Worte, aber diese Worte, sie haben Macht. Ich wurde in diesem Zusammenhang stark an den Vers 5 unseres heutigen Bibeltextes erinnert. Und zwar ist es Jakobus 3, Vers 5. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Auf Donald Trump umgemünzt könnte man auch sagen, so ist auch eine kurze Twitter-Nachricht ein kleiner Text, der große Dinge anrichtet. Ein weiteres Phänomen sind die sogenannten Fake News. Das sind gezielte Streuung von falschen Nachrichten, die anderen Schaden zufügen sollen, die Verunsicherung hervorbringen sollen im Volk, Unsicherheit, Verwirrung und Angst. Wir sehen also, wir leben in einer Zeit, in der die Macht der Worte eine sehr große und wichtige Rolle spielen. Das hat auch schon der Apostel Jakobus erkannt und er geht in unserem heutigen Text ganz praktisch auf die Macht der Zunge und die Macht der Worte ein. Ich denke, wir kennen diese Macht alle aus unserem eigenen Leben. Worte können als Angriffswaffe verwendet werden, um andere zu verletzen. Wir können uns mit Worten verteidigen. Sie können Wunden schlagen und Schmerzen verursachen. Sie können aber auch Balsam für Wunden sein. Das Alte Testament ist auch voller solcher Beispiele, wie Worte Fluch oder Segen sein können. Und was Jakobus in seinem Brief damals den Menschen schrieb, hat nicht seine Aktualität verloren. Es ist sogar brandaktuell, wie wir gesehen haben, die Macht der Worte. Ich möchte den Predigttext mit uns lesen. Jakobus 3, die Verse 1 bis 12. Meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist, mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische. Sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Fluch und Segen. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht. So wenig, wie aus einer salzhaltigen Quelle süßes Wasser fließt. Jakobus beginnt den Bibeltext mit einer Warnung. Ich lese ihn nochmal kurz. Die Verse 1 und 2. Meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie, auch nur mit einem Wort, etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Obwohl hier die Zunge nicht ausdrücklich erwähnt wird, ist der dahinterstehende Gedanke offensichtlich. Wer seine Zunge zum Lehren gebraucht, hat eine größere Verantwortung vor Gott und vor den Menschen. Ich denke, die Worte könnte man auch so umschreiben: Drängt euch nicht auf, Lehrer zu werden. Ich bin davon überzeugt, dass jemand, wenn er die Gabe des Lehrens hat, dass Gott einen Weg schenken wird, dass er diese auch in der Gemeinde einbringen kann, ohne dass er darum kämpfen muss, ohne dass er sich aufdrängen muss. Es geht also um die Warnung vor zu leichtfertiger Übernahme eines solchen Dienstes, in der Gemeinde zu lehren. Ich denke, wer in der Gemeinde lehrt, der nimmt Einfluss auf das Gemeindeleben, also auf die Gemeinde selber, und das ist eine sehr große Verantwortung. Und er warnt eben genau davor, solch ein Amt nicht voreilig einzunehmen. Ich glaube aber nicht, dass dieser Abschnitt nur an Lehrer oder an solche, die es werden möchten, gerichtet ist, sondern es geht ja hier um ein allgemeines Thema, nämlich die Anfälligkeit unseres Redens für Sünde. Und da Lehrer nun einmal besonders viel vor der Gemeinde reden oder am meisten durch Reden Einfluss auf die Gemeinde nehmen, werden sie eben speziell erwähnt. Aber wie gesagt, der Abschnitt gilt nicht nur für sie. Jakobus ist sich aus dessen bewusst, dass Lehrer, und er nimmt sich da selber auch mit ein, dass sie sich auch oft etwas zu Schulden lassen kommen und eben besonders durch das Reden. Und er weiß auch, dass ein Lehrer einmal strenger beurteilt werden wird von Gott. Aber ich denke, wie gesagt, wir alle dürfen und sollen das auch auf uns beziehen. Wenn Jakobus davon schreibt, dass wir anfällig sind, durch unser Reden Sünde zu begehen, dann betrifft das nicht nur Lehrer, sondern uns alle ganz konkret, so wie wir hier sitzen. Die Frage stellt sich nur, sind wir uns des Problems bewusst? Wann hast du das letzte Mal etwas Ungutes oder etwas Schlechtes zu jemandem gesagt? Ich denke, wenn dir spontan nichts einfällt, dann läuft hier etwas falsch. Dann laufen wir Gefahr, dass wir hier einen blinden Fleck haben. Denn die Bibel schreibt, wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Es passiert uns allen und es passiert uns allen oft. Jakobus ist sich der besonderen Verantwortung eines Lehrers bewusst. Wie gesagt, sie werden einmal strenger beurteilt werden. Das heißt aber keineswegs, dass wir, die wir nicht lehren, dass es nicht so schlimm ist, was wir reden. Im Gegenteil. Worte haben Macht und wenn man Macht hat, hat man auch eine Verantwortung. Und auch wir haben Verantwortung für unsere Worte. Und wir müssen einmal dafür Rechenschaft ablegen. Matthäus 12, Vers 36. Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Ich denke, Ziel dieser Warnung von Jakobus ist es nicht, dass wir vor lauter Angst, etwas Falsches zu sagen, einfach gar nichts mehr sagen, weil wir werden es sowieso nicht schaffen, also wir werden es nicht schaffen, gar nichts zu sagen, wir werden es auch nicht schaffen, nichts Falsches zu sagen. Wir werden es nicht schaffen, vollkommen zu sein. Ich denke, das gilt hier für diesen Bereich des Redens, aber das gilt auch für alle anderen Bereiche in unserem Leben. Aber auch wenn wir zu Lebzeiten eben nicht vollkommen sein werden, sollen wir danach suchen und uns bemühen, so zu leben, wie es Gott gefällt und eben auch so zu reden, wie es Gott gefällt. Ich denke, vielmehr ist es das Ziel dieser Warnung, Bewusstsein für die Macht der Worte zu schaffen, vor allem auch die Worte eines Lehrers, und davor zu warnen, eben solch einen Dienst voreilig oder übereifrig einzunehmen. Jakobus fährt fort, indem er nun zwei Beispiele bringt. Das erste Beispiel: Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Wir haben am Anfang gesehen und gehört, dass die Zunge, dass also die Worte, die sie spricht, sehr viel Macht haben. Jakobus vergleicht diese Macht mit dem Zaumzeug, mit dem Zaum, den man einem Pferd anlegt, um sie eben zu führen und zu lenken. Und so wie der Zaum die Richtung des Pferdes festlegt, so bestimmt die Zunge die Richtung des Lebens des Menschen. Und Menschen, insbesondere Christen, die ihre Zunge komplett unter Kontrolle haben, oder beinahe, also sehr gut unter Kontrolle haben, sie sind potenziell auch dazu in der Lage, ihr sonstiges Leben im Griff zu haben und auf eine Gott wohlgefällige Art und Weise zu führen. Haben wir unsere Zunge aber nicht im Griff, dann sind wir auch gefährdet, den Rest unseres Lebens nicht im Griff zu haben. Welches Bild passt besser zu dir und deiner Zunge? Hast du deine Zunge im Griff? Oder hat dich deine Zunge im Griff? Jakobus führt ein zweites Beispiel an. Vers 4. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Auch dieses riesige Schiff wird von einem winzigen Ruder gelenkt. Es ist so groß, dass sogar Flugzeuge darauf starten und landen können. Und doch wird es von einem kleinen Ruder gelenkt. Ich denke, es ist ein sehr interessantes und ein sehr treffendes Bild für die Macht der Zunge. Die Zunge ist auch ein sehr kleines Glied und doch lenkt sie den ganzen Menschen. Mit diesen zwei Bildern eben, vom Zaum und dem Pferd und dem Schiff, veranschaulicht Jakobus die Macht der Zunge, die Macht der Worte. Und dass Worte Macht haben, sehen wir auch an ganz vielen anderen Stellen in der Bibel. Es beginnt schon ganz am Anfang beim Schöpfungsbericht. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott hat nicht hart gearbeitet, nein. Alleine durch seine bloßen Worte hat Gott die Welt aus dem Nichts erschaffen. Oder in den Sprüchen heißt es, Sprüche 18, Vers 21, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Oder in der Begegnung, wo Jesus dem Hauptmann von Kapernaum begegnet, sagt der Hauptmann, also wir lesen es in Matthäus Kapitel 8, der Hauptmann spricht zu Jesus, Herr, sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst, Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich denke, der Hauptmann selber hatte auch eine gewisse Wacht mit seinen Worten. Wenn er einen Befehl erteilte, wurde dieser ausgeführt. Doch er erkennt hier, dass die Worte Jesus noch machtvoller sind. In Vers 13 lesen wir dann die Reaktion von Jesus auf die Worte des Hauptmannes. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen, was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Alleine durch den Glauben des Hauptmannes und durch die Worte von Jesus. Jakobus fährt dann im Text weiter, die Verse 5 bis 8. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist, mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische. Sie alle hat der Mensch gebändigt, doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Ich denke, hier spricht Jakobus Klartext über die Zunge und das Zeugnis ist eigentlich kein gutes. Er zeigt, wie böse die Zunge sein kann und dass wir sie auch nicht bändigen können. Ein hartes, negatives Urteil über die Zunge. Aber er begründet das Urteil auch. Ich denke, mit 3 Punkten. Er sagt, die Zunge ist so boshaft, weil sie unser ganzes Wesen, oder unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Und wir haben bereits gehört, dass unser Reden sehr anfällig für Sünde ist. Und diese Sünde betrifft nicht nur alleine die Zunge, sondern die Sünde betrifft den ganzen Menschen. Er sagt, dass die gesamte menschliche Existenz mit einem Feuer in Brand gesetzt wird. Es wird also nicht nur der ganze Mensch, das ganze Wesen vergiftet, sondern sie macht uns auch das ganze Leben lang zu schaffen. Von Anfang an bis zum Ende, solange wir hier auf der Erde sind, werden wir mit unserer Zunge kämpfen. Und wir schaden damit nicht nur uns selber, sondern auch anderen Menschen. Der dritte Punkt ist, diese Boshaftigkeit, diese zerstörerische Kraft der Zunge kommt direkt aus der Hölle, sie kommt von Satan. Jakobus vergleicht hier die Macht der Worte mit einem Feuer, das ganz klein beginnt. Der Legende nach gab es einen kleinen Jungen, der wollte einmal Milch aus einer Scheune stehlen. Daraus wurde dann der große Brand von Chicago. Es brannte ein Gebiet von ca. 6 Kilometer Länge und einer durchschnittlichen Breite von ca. 1 Kilometer und es starben 200 bis 300 Menschen in diesem Feuer. Und ein Drittel der rund 300.000 Bewohner, also ca. 100.000 Bewohner, wurden dadurch obdachlos. Und alles nur, weil ein kleiner Junge etwas Milch stehlen wollte, dabei unachtsam war und eine Laterne umgeschmissen hat. So ist es auch bei unseren Worten. Wir meinen es vielleicht gut oder gar nicht so böse und doch kann etwas so Böses dabei herauskommen. Doch die Art und Weise, in der sich die Flamme eines bösen Geredes verbreitet, kann unterschiedlich sein. Hier war es nicht mutwillig, doch kann es eben auch ganz anders sein. Treffen sich zum Beispiel 2 Freundinnen. Sagt die eine, du, Maria hat mir erzählt, dass du ihr das Geheimnis erzählt hast, von dem ich dir gesagt habe, du sollst es ihr nicht sagen. Sagt die andere, das gibt's ja nicht, auf Maria kann man sich aber auch nicht verlassen. Ist ja unglaublich. Sagt die andere wieder, ja, da hast du recht. Aber bitte sag Maria nichts von unserem Gespräch, denn ich habe ihr gesagt, dass ich es dir nicht sagen werde. Und so weiter und so fort. Diese 2 Frauen haben hinter dem Rücken über eine dritte geredet. sind irgendwie Intrigen und sie sind nicht ehrlich zueinander und. Andere Menschen wiederum verleumden ihr gegenüber sogar ganz öffentlich und nehmen sich kein Blatt vor den Mund. Dieses zerstörerische Potenzial vergleicht Jakobus mit einem kleinen Feuer, es kann klein anfangen, das in Windeseile zu einem Waldbrand werden kann. Der Auslöser kann noch so klein sein, noch so ungewollt, und doch hat es große Auswirkungen. So ist es eben auch mit der zerstörerischen Kraft der Worte. Einmal ausgesprochen, kann man Worte nicht mehr zurücknehmen. Nun stellt sich die Frage, um welche Worte geht es hier, wenn er so von der Zunge redet, dass sie so boshaft ist? Ist es nur die bewusste Lüge und das bewusste Schlechtreden über jemanden? Ich denke, manchmal gebrauchen wir unsere Worte ganz bewusst, um eben schlecht zu reden, um Schaden anzurichten. Wenn wir lügen, wenn wir Gerüchte verbreiten oder wenn wir über andere lästern. Oft ist es aber auch ganz unbewusst, denke ich. Unüberlegte Worte, lieblose Worte, die andere verletzen. Klatsch und Tratsch, unüberlegtes Plappern, einfach dahinreden, sinnloses Gerede und so weiter und so fort. Und diese Worte sind genauso gemeint. Die Bibel warnt uns in den Sprüchen davor, Sprüche 10, Vers 19. Wer viele Worte macht, kann Fehler nicht vermeiden. Wer aber seine Zunge im Zaum hält, der ist klug. Sie warnt uns auch vor Prahlerei und vor Angeberei. Wenn jemand überheblich wird, folgt der Zusammenbruch. Der Ehre geht Bescheidenheit voraus. Kraftausdrücke, schamloses Reden, Gotteslästerung, ich denke, die Liste ließe sich noch sehr viel weiterführen, was wir mit unserer Zunge alles anstellen können. Jakobus schreibt auch davon, dass der Mensch alle Tiere zähmen kann, aber bei der eigenen Zunge scheitert er kläglich. Ich denke, wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir auch zugeben, dass es bei uns selber auch so ist. Wegen des Sündenfalls haben wir die Herrschaft über dieses kleine Glied, über die kleine Zunge verloren. Nun stellt sich die Frage, können wir die Zunge gar nicht zügeln? Jakobus sagt es so, dass es eben nicht in unserer Macht liegt, dass der Mensch es nicht schafft. Doch lesen wir dazu noch einen Vers aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 12, die Verse 34 und 35. Hier spricht Jesus zu den Pharisäern. Ihr Schlangenbrut, wie solltet ihr auch Gutes reden können, wo ihr doch böse seid? Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Oder auch in Matthäus 15, Vers 18. Was jedoch aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen. Und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Die Frage ist also eigentlich nicht, wie kriegen wir unsere Zunge in den Griff? Nein, die Frage ist vielmehr, wer regiert unser Herz? Oder wer füllt unser Herz? Wem gehört unser Herz? Jakobus hat die Zunge mit dem Steuerruder des Schiffes verglichen. Und in diesem Bild, also wenn wir das Schiff uns nochmal vorstellen, die Zunge ist das Steuerruder. Und in diesem Bild ist das Herz, also eigentlich der Steuermann. Er gibt die tatsächliche Richtung vor. Das Steuerruder fährt nur in diese Richtung, wie es der Steuermann vorgibt. Die Zunge sagt eben nur das, was eigentlich im Herzen drinnen ist. Wenn du dich zu Jesus bekehrt hast, dann hast du von Gott ein neues Herz bekommen. Und du hast noch etwas bekommen, den Heiligen Geist. Dieses neue Herz, der neue Steuermann und die Kraft des Heiligen Geistes, sie verändern auch unser Reden. Solange wir hier auf der Erde sind, werden wir immer wieder sündigen und eben auch durch unser Reden und mit unserer Zunge. Aber es lohnt sich trotzdem ganz fest, daran zu arbeiten. Und eben mit diesem neuen Herz und mit der Kraft des Heiligen Geistes gibt es auch Hoffnung. Umso mehr Platz wir dem Heiligen Geist geben, umso besser wird uns auch unser Reden gelingen, dass wir eben so reden, wie es Gott gefällt. Wir werden Fortschritte machen. Wir werden es, ich verspreche es euch, ihr werdet es merken, wenn ihr euch darauf einlässt und es ganz konkret versucht. Ein weiteres Hilfsmittel ist natürlich auch noch die Bibel. Sie unterstützt uns auch. Sie sagt uns auch, was und wie wir reden sollen. Zum Beispiel Epheser 4, Vers 29. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Damit ich lernen kann, meine Worte besser in den Griff zu bekommen, habe ich mir drei Symbole überlegt und ich habe diese über unser Schlüsselbrett gehängt. Somit sehe ich sie immer, wenn ich das Haus verlasse und auch wenn ich nach Hause komme. Und nur wenn ich alle diese drei, also da stehen drei Fragen dahinter, und nur wenn ich diese drei Fragen positiv beantworten kann, dann ist es etwas Gutes, was ich sage. Dann möchte ich es eigentlich nur sagen. Die erste Prüfung, ist es wahr? Nur wenn es wahr ist, möchte ich etwas sagen, sonst möchte ich es nicht sagen. Das zweite, ist es liebevoll? Oder anders ausgedrückt, ist es fürsorglich, ist es behutsam? Sind die Worte mit großer Sorgfalt gewählt? Das dritte, ist es nützlich? Wir haben gehört, wir müssen für alle unnutzen Worte einmal Rechenschaft ablegen. Ist es nützlich? Ist es förderlich für den anderen? Ist es hilfreich? Ich habe das eine ganz besondere Gabe, und wenn meine Frau mit mir redet, wenn sie mir etwas sagt, dann weiß ich manchmal schon in der Hälfte des Satzes, was sie sagen möchte und habe auch schon direkt die Antwort parat und warte manchmal auch gar nicht, bis sie überhaupt fertig geredet hat. Es ist keine Gabe, sondern es ist etwas sehr Hinderliches und vielleicht ist es wahr, was ich sage, aber es ist bestimmt nicht liebevoll, wenn man jemanden unterbricht. Und es ist auch überhaupt nicht förderlich und nützlich, sondern es führt nur zu Streit und zu anderen unschönen Dingen. Ich möchte euch auch ermutigen, dass ihr euch vielleicht andere Symbole überlegt, die für euch passender sind und sie irgendwo positioniert, wo sie euch immer wieder begegnen, dass euer Gehirn, eure Zunge, euer Herz einfach darauf trainiert wird, dass ihr euch gut überlegt, was ihr sagen möchtet, was ihr anderen sagen möchtet. Und lasst euch auch nicht entmutigen, wenn es nicht immer klappt. Jakobus sagte, dass es eben nicht möglich ist, die Zunge zu bändigen. Und er redet auch davon, dass unsere Zunge giftig ist, Gift verspritzt. Das bedeutet, wir können andere Menschen vergiften, aber auch wir können von anderen Menschen vergiftet werden. Und ich denke, wie gesagt, wir sollten uns nicht entmutigen lassen, sondern wir sollten uns vielmehr überlegen, was wir gegen dieses Gift tun können. Also wenn etwas passiert ist, ich habe jemanden verletzt, ich habe jemanden über jemanden schlecht geredet, was soll ich dann machen gegen dieses Gift? Ich denke, wir sollten wachsam sein und vor allem auch ehrlich zu uns selber. Wir haben gelesen, wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Ich denke, wir bekommen oft die Gelegenheit, um darüber nachzudenken, warum habe ich es falsch gemacht? Warum habe ich es nicht geschafft, zum gute Worte zu finden? Ich denke, wenn uns diese Sünde bewusst wird, ist der wichtigste Schritt, dass wir Gott um Vergebung bitten und dass wir es auch mit dem anderen klären, diese Sache. Und wir haben ja gesehen, die Ursache ist unser Herz. Ich denke, wir sollten versuchen herauszufinden, warum habe ich so gehandelt? Warum habe ich zum Beispiel gelogen? War es Menschenfurcht? Hatte ich Angst, zum Beispiel Geld oder Freunde zu verlieren? Oder warum war ich nicht liebevoll? Habe ich Groll in meinem Herzen auf den anderen, kann es ihm aber nicht sagen und dadurch kommt es immer wieder irgendwann heraus? Oder warum unterbreche ich zum Beispiel mein Gegenüber ständig? Bin ich ungeduldig im Herzen oder meine ich, alles besser zu wissen wie er? Das Problem in allen diesen Fällen ist nicht unser Gegenüber, mit dem wir reden, sondern ich selber, mein Herz, ist das eigentliche Problem. Und wenn wir wissen, warum wir so gehandelt haben, dann können wir, denke ich, auch mit Gottes Hilfe an dieser Wurzel des Problems arbeiten. Der andere Fall ist, wenn wir vergiftet werden, wenn uns jemand anderes mit seinen Worten verletzt. Ich denke, dann sollten wir ihm von ganzem Herzen vergeben. Vergebung ist in diesem Falle das beste Gegengift. Oft ist es schwierig, oft braucht es Zeit, aber es ist ganz entscheidend für die Beziehung einfach zu dem anderen, dass sie wiederhergestellt werden kann. Ich habe es schon erwähnt, auch wenn wir uns noch so bemühen, werden wir es nie schaffen, auf der Erde vollkommen zu sein, unser Reden eben, dass es vollkommen ist. Und das führt auch zum letzten Abschnitt. Jakobus schreibt hier über die Doppelzüngigkeit. Die Verse 9 bis 12. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt es etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht, so wenig wie aus einer salzhaltigen Quelle süßes Wasser fließt. Wir haben gesehen, dass die Zunge und die Worte eine ungeheure Macht haben, dass wir die Zunge nicht bändigen können, dass wir sie oft zum Bösen gebrauchen. Und jetzt sehen wir auch noch das große Paradoxon an dieser Sache. Mit derselben Zunge loben wir Gott. Wir beten ihn an und singen ihm Loblieder. Mit derselben Zunge. Wir müssen der Realität ins Auge sehen und das einmal begreifen. Bei uns allen ist das so. Auf der einen Seite loben wir Gott mit der Zunge, auf der anderen Seite, salopp gesagt, fluchen wir ihn. Aber das soll keine Ausrede sein, dass wir die Zunge nicht im Griff haben. Wir dürfen uns mit dieser Situation nicht zufrieden geben. Er sagt hier, das soll nicht so sein, das darf nicht so sein. Aber ich denke, der Heilige Geist hat zeitweise Kontrolle über unsere Zunge, eben genau dann, wenn wir Gott loben, wenn wir beten, wenn wir ihm Loblieder singen. Aber die Kontrolle muss sich auch auf die übrige Zeit auswirken. Im Alltag, wenn wir arbeiten mit unseren Arbeitskollegen, mit unseren Geschwistern in der Gemeinde, in unserer Familie, und selbst mit unseren Feinden sollen wir so reden, dass die Worte gut sind. Anhand mehrerer Beispiele aus der Natur zeigt Jakobus, dass die Zwiespältigkeit unserer Worte eine unnatürliche Situation, eine unnatürliche Sache ist. Aber ich denke, das Ganze ist aus der Sicht unseres neuen Herzens, unserer neuen Natur, eine unnatürliche Sache. So wie eine Pflanze nur eine Sorte Frucht bringen kann, nämlich ihre Frucht, und eine Quelle nur eine Art von Wasser eben hervorsprudeln lassen kann, nämlich das Wasser, das sie hervorsprudeln soll, so sollte der Mensch, der bei der Wiedergeburt eben ein neues Herz und ein neues Wesen bekommen hat, dieses neue Wesen, das hat göttliches Erbgut in sich, und so sollten wir laut diesem neuen Wesen nur gute Worte hervorbringen. Worte, die dem neuen Wesen entsprechen. Und ich denke, das sind eben wahre Worte, liebevolle Worte und nützliche Worte. Von Jakobus lernen wir aber auch, dass es manchmal sogar sinnvoller ist, weniger zu reden und mehr zuzuhören. Er schreibt das schon im ersten Kapitel, Jakobus 1, Vers 19. Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet, und erst recht, ehe er zornig wird. Ja, Vater im Himmel, danke jetzt einfach für das Wort. Danke, dass mir die Bibel hand. Danke, dass deine Worte unendlich machtvoll sind. Und ich möchte einfach bitten für uns alle, dass du uns hilfst, dass wir unsere Zunge in den Griff kriegen können und dass wir noch viel mehr unser Herz einfach wirklich vom Heiligen Geist regieren lassen und so einfach gute Worte aus uns rauskommen dürfen. Amen.